Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. In der Sendereihe Spiritualität erwartet Sie heute der abschließende Teil der Reihe Ducin Altum, Fahr hinaus. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Hans Burb, Exerzitienmeister aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüße Gott.
Ducin Altum, der Herr fordert uns auf, seinem Wort zu trauen und wieder auf den See hinauszufahren. Sind wir als Christen bereit, diesen missionarischen Auftrag wahrzunehmen, Zeugnis zu geben vom Evangelium? Sind wir bereit, dass Christus durch uns wirken kann? Heute sprechen wir in der Reihe Ducin Altum über drei Anrufe. Pater Burb, wir sind jetzt gespannt, was wir heute lernen können. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht uns ja oder ging uns bei dieser Reihe um unser apostolisches Leben. Was gehört zu einem Apostel? Apostel ist ein Gesandter von einem, der uns in einem bestimmten Auftrag sendet, so wie Jesus dieses Ducin Altum spricht zum Petrus: Fahr hinaus auf die hohe See und wirf dein Netz aus. Wir haben ja über verschiedene Eigenschaften, Haltungen dieses apostolischen Menschen gesprochen. Und heute geht es um drei Anrufe des Herrn. Es geht also um bestimmte Berufungen. Wozu ruft der Herr? Wozu kann er rufen? Was dann eben auch den ganz spezifischen Apostel ausmacht. Jesus sagt ja: Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und es ist interessant, der Apostel Petrus, der diese Worte ja gehört hat und der den Herrn auf dem Berg der Verklärung verklärt gesehen hatte, er schreibt in 1 Petrus 1,8, er frohlockte in unaussprechlicher und verklärter Freude, als er an die lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit erinnert. Hoffnung auf die Ewigkeit, Hoffnung auf das, was Jesus verheißen hat. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Spüre ich an einem Apostel, an einem von Gott gesandten Evangelisten, auf einem gläubigen Christen, dass er aus dieser Hoffnung lebt, auf diese vielen Wohnungen, auf seine Wohnung, die der Herr ihm in der Ewigkeit schon bereitet hat? Frohlock ich auch in meinem Herzen bei diesem Gedanken, bei dieser lebendigen Hoffnung auf diese Ewigkeit. Nun, Gaben, wie es die Heilige Schrift nennt, oder Charismen oder Ämter, die machen eigentlich so den Reichtum der Kirche aus, des mystischen Leibes Christi. Jeder, sagt Paulus und auch Petrus, hat bestimmte Gaben von Gott, die eigentlich auch bereits hinweisen auf die Art und Weise, wie der Einzelne das Evangelium verkünden soll, durch Leben oder Wort, je nach der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, oder dem Amt, das ihm übertragen ist. Und davon, von diesen Gaben, Ämtern, möchte ich nur drei herausnehmen. Da heben sich gerade diese drei Anrufe, möchte ich es nennen, des Herrn an die Seinen ab. Und das ist einmal der Anruf der Taufe, ist eine Berufung, ist nicht ein Zufall, ist eine Berufung. Dann der Anruf der evangelischen Räte, also Gehorsam, Armut, Keuschheit, und der Anruf zum Priestertum. Ich möchte mal einfach nur noch jetzt auf diese drei Anrufe, Gaben, Ämter, in diesem unserem Zusammensein eingehen. Sie lassen, diese drei Anrufe, lassen die Verschiedenheit der Gaben in der Einheit des Geistes besser erfassen und auch ermöglichen dem Einzelnen, die ihm eigene Aufgabe und ihm eigene Weise festzulegen, wie er seinen Brüdern und Schwestern das Evangelium verkünden soll. Also was seine wahre Bestimmung in diesem Dienst ist. Man kann auch so sagen, die Aufgabe ergibt sich aus der Gabe. Ich muss also immer bei mir selber hören, überlegen, welche natürlichen oder auch übernatürlichen Gaben, Fähigkeiten oder Aufträge, Ämter Gott mir gegeben hat. Und danach richtet sich die Aufgabe. Wenn man das nicht beachtet, werden die Leute nicht in dem Maße fruchtbar im Reich Gottes, wie sie sein könnten nach dem Willen Gottes. Und das ist eines der, glaube ich, der Mankos heute im ganzen Bereich der Pastoral, gleich in welcher Weise, dass man Löcher stopft, ohne zu fragen, was hat der Einzelne von Gott her für eine Gabe oder Aufgabe, was für ein Amt übertragen bekommen. Und nach dem entspricht oder dem soll die entsprechende Aufgabe entsprechen. Also die Aufgabe ergibt sich aus der Gabe. Ein sehr wichtiger Grundsatz für eine fruchtbare Pastoral. Und da kann man schon mal überlegen, von Anfang an, ist ein, zum Beispiel ein Orden bereit, hinzuhören, welche Gaben und Fähigkeiten natürlicher oder übernatürlicher Art bringen auch heute jetzt junge Menschen mit in diesen Orden. Und dass man dann überlegt, was will Gott uns damit sagen? Will er, dass wir vielleicht eine ganz andere Aufgabe jetzt übernehmen, als wir es vielleicht von der Gründung her oder von früher her getätigt haben? Dass Gott durch die Gaben und Fähigkeiten derer, die kommen, eigentlich zeigt, dass er in eine andere Richtung gehen will, was zum Beispiel die pastorale Tätigkeit angeht. Nur ein Beispiel, nicht? Einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass eine Gemeinschaft oder auch eine Diözese oder eine Pfarrei oder irgendwelche Gruppen, auch Pfarrgemeinderat, man überlegt, welche Gaben hat der Einzelne? Was ist seine Aufgabe in dieser Gemeinde? Nicht? Ich kann nicht einen, der mit Jugend nichts anfangen kann, nur weil er im Pfarrgemeinderat ist, sagen, du bist für die Jugend zuständig. Nicht? Oder einer, der mit älteren Menschen nicht umgehen kann, du bist für die alten Menschen zuständig. Ja, das geht nicht. Ich muss es hören, welche Gabe hat der Einzelne. Denn mit der Gabe gibt Gott einen Auftrag, gibt er Vollmacht. Und das kann fruchtbar werden. Nicht? Und daraus ergibt sich die Aufgabe. Aber jetzt schauen wir zuerst einmal auf diesen ersten Anruf, den wir alle empfangen haben. Nämlich den Anruf der Taufe. Jeder Getaufte, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kann man sogar sagen, ist zur Vollkommenheit, das heißt zur Nachahmung des ewigen Vaters berufen. Matthäus 5,8, da heißt es, ihr aber, sagt Jesus, sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jeder Getaufte, jeder Mensch also ist zu dieser Vollkommenheit berufen. Der heilige Jakobus in 1,4 wird nicht müde, sich zum Echo dieses Wortes Jesu zu machen, das die Menschen zur Vollkommenheit der Liebe auffordert. Es heißt in Jakobus 1,4, die Standhaftigkeit aber soll sich im Werk vollenden, damit ihr vollkommen und untadelhaft seid und in nichts versagt. Genauso schreibt es uns der heilige Petrus in 1 Petrus 1,15. Der wird auch nicht müde, auf dieses Wort Jesu hinzuweisen. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und zwar in 1 Petrus 1,15. Sondern wie jener heilig ist, der euch berufen hat, so sollt auch ihr heilig werden in jeglichem Wandel. Also beide berufen sich auf dieses Wort Jesu von Matthäus 5,8. Und Paulus ebenfalls, er sagt eigentlich auch nichts anderes im 1. Thessalonicher Brief 4,3, nämlich: Der Wille Gottes, das ist eure Heiligung, das Vollkommen, ja, eure Heiligung. Aber dieses Gebot Jesu geht noch viel weiter zurück. Im Buch Levitikus, also im Mosesbuch 19,12, da heißt es, schon da heißt es: Seid heilig, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Sie spüren, dieser Auftrag erging schon am Anfang der Kirche, der Gemeinde, der Kinder Israels. Und das ist das Grundgesetz des Christen. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Grundgesetz des Christen. Dieses Streben nach Vollkommenheit, Sie können auch Heiligkeit sagen, das von allen verlangt wird und auch für alle möglich ist, denn Gott verlangt nur etwas, was möglich ist, nicht, er verlangt nie etwas Unmögliches. Dieses Streben wird auch sein Urteil für die Ewigkeit bestimmen. Das Urteil, das ich selber über mich fälle, in dem Maß, wie ich zu dieser Vollkommenheit mich hab vom Gott führen lassen, mitgegangen bin. Es treibt also jeden an, im Geist der Seligpreisungen, ja, das ist ja aus der Bergpredigt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es treibt also jeden von uns an, im Geist der Seligpreisungen, und die wird ja von jedem Jünger abverlangt, den Weg der Nachfolge zu gehen. Wer für diesen Anruf ein bereites Ohr hat, erkennt in diesem Anruf die unausschöpflichen Reichtümer des Herrn, wie die Schrift sagt. Die unausschöpflichen Reichtümer des Herrn. Ja, sie jauchzen auf vor Freude, weil sie wissen, dass sie ein auserlesenes Geschlecht sind. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk bestimmt zum Eigentum, um die großen Taten dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. So heißt es in 1 Petrus 2,9. Also, wer diesen Anruf mit breitem Ohr hört, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, erlebt etwas von diesem unausschöpflichen Reichtümern des Herrn. Wozu großem wir berufen sind, damit wir aus dieser Kraft der Vollkommenheit die großen Taten dessen verkünden, also evangelisieren, der uns selbst aus der Finsternis, aus dem Unvermögen in sein wunderbares Licht gerufen hat, nämlich in diese Vollkommenheit. Wisst ihr, wir tun immer so, oh, das kann ich nicht und das bringe ich nicht fertig. Es geht darum, diesen Aufruf mit breitem Ohr und Herzen zu hören. Sagen, ja Herr, ich will das. Ich will diesen Weg gehen. Ich will zu dieser Vollkommenheit kommen, aber nicht aus mir, sondern ich gebe dir alle Möglichkeiten, mich dahin zu führen. Nur muss ich dann auch die Führung Gottes annehmen. wenn sie dann einmal nicht verstanden werden oder Misserfolg haben oder vielleicht sogar verleumdet werden oder übersehen werden und so weiter und so fort, wenn über sie geredet und geurteilt wird, ja, das sind dann Möglichkeiten, wie der Herr mich von der falschen Anhänglichkeit an mich, die mich von der Vollkommenheit fernhält, um mich davon frei zu machen. Ja, ich muss mittun. Kann nicht bloß sagen, Herr, mach mich heilig und vollkommen. Er tut das dann, aber ich muss es geschehen lassen. Ich darf mich dann nicht gegen seine Werkzeuge gleichsam wehren. Dann ist das ein Widerspruch. Ich kann nicht sagen, handle, und wenn er handelt, sage ich nein. Die Christen wissen sich als Teilhaber der göttlichen Natur. Teilhaber der göttlichen Natur. Wir urteilen immer nur aus unserer menschlichen Natur, aus unserer menschlichen Begrenztheit, aus unserer menschlichen Schwäche. Und wir sind uns einfach nicht bewusst, dass in uns eine göttliche Natur ist, eine göttliche, vollkommene Kraft, die das ganzen menschlichen Schwächen übersteigt, wenn ich mich drauf einlasse. Wir sind Teilhaber, wie es in 2 Petrus 1,4 heißt, der göttlichen Natur. Petrus sagt, wir sind entronnen dem Verderbnis, die aus der bösen Lust der Welt entspringt. Also wir haben diese Möglichkeit in uns. Es ist nicht bloß ein Befehl, es ist eine Möglichkeit. Also, wir können es so sagen, in Philipper 3,20 bis 21, da heißt es, ihr Staat ist im Himmel. Das ist unser Staat. Woher sie ihren Erlöser, den Herrn Jesus Christus, erwarten. Er wird dann unseren armseligen Leib verwandeln und seinem verklärten Leib gleichgestalten mit der Macht, mit der er auch das All sich unterwerfen kann. Er kann es und will es auch tun, wenn wir es erlauben. Aber dann müssen wir es auch geschehen lassen. Und umso mehr, wie wir das geschehen lassen, können wir Apostel sein. Kann Gott durch uns sich der Welt offenbaren. Diese Überzeugung hat der Christ seit seiner Taufe. Als er geantwortet hat auf die Frage, was gibt dir der Glaube? Und er antwortete, das ewige Leben. Was empfängst du in der Taufe? Das ewige Leben, das göttliche Leben, das ist in mir wesenhaft. Das ist kein Symbol. Und Paulus sagt in 1 Korinther 15,19, wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen dürften, nur für dieses Leben, dann wären wir die beklagenswertesten unter allen Menschen. Dann hätten wir dieses Leben verpasst und kommet eh nichts. Verstehen Sie? Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen dürften, und dann wäre es aus. Aber wir sind Mitbürger der Heiligen und wir sind Hausgenossen Gottes. Das sind unwahrscheinliche Worte. Die muss man auf der Zunge vergehen lassen, die muss man betrachten. Und als solche, als Bürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, wie es im Epheserbrief 2,19 heißt, hat der Christ die Macht empfangen zu beten, das Opfer des Herrn darzubringen und zu kommunizieren, also Gemeinschaft zu haben, sich auszutauschen mit Gott. Die Fähigkeit zu beten ist uns gegeben durch dieses göttliche Leben in uns. Wir können mit diesem Gott jetzt kommunizieren auf der gleichen Ebene. Wir haben seine Natur, sein Teil an seinem göttlichen ewigen Leben. Und wir haben es die Vollmacht, dem Vater das Opfer Christi darzubringen. Gerade in der Heiligen Messe nach der Wandlung, Da geht es ja, wir, deine Diener, dein heiliges Volk, bringen dir jetzt Leib und Blut Christi dar. Ja, das ist dieses Priestertum aufgrund von Taufe und Firmung. Also, so ist dieser Mensch, dieser Christ, in dem das göttliche Leben ist, der Getaufte, mit Christus und durch ihn Mittler zwischen Mensch und Gott. Auch wir dürfen Mittler sein zwischen Mensch und Christus. Und wir haben den Auftrag, unseren Brüdern und Schwestern das Reich Gottes zu verkünden. Wie es Petrus in 1. Petrus 3,15 schreibt, allezeit bereit, über die Hoffnung Rechenschaft zu geben, die in ihm ist, also die in mir ist. Die Hoffnung auf diese Verheißung. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Der Christ muss auch das von Gott den Menschen schon am Anfang der Genesis gegebene Grundgebot lebendig verwirklichen. Nämlich in Genesis 1, 28 sagt Jahweh zum Menschen, seid fruchtbar, mehret euch, erfüllet die Erde und unterwerft sie. Wir müssen also dieses Grundgebot lebendig verwirklichen. Und fruchtbar sein, gut, das ist im Blick auch auf Ehe und Kinder, aber es geht auch um eine geistige Fruchtbarkeit. Um diese Vollkommenheit, die die Voraussetzung für geistliche Fruchtbarkeit ist. Und hier hat der zeitliche Einsatz für die Welt seine Notwendigkeit, aber auch seine Größe. Fruchtbar, mehret euch, dass die Zahl derer, die zu Christus gehören, immer mehr werden. Erfüllt die Erde. Der Getaufte ist verpflichtet, aus allen seinen Kräften eine Liebe in Bewegung zu bringen, die nicht bloß in Wort und in der Sprache besteht, und eine Liebe, die tätig sein will, damit die gottgewollte Ordnung hergestellt wird, die gottgewollte Ordnung, und jeder Mensch als Person und nicht als Sache angesehen wird, eben die Würde des Menschen in der Welt wieder erkannt wird. Wenn Sie in unsere Gesellschaft hinein hören, schauen, dann hat man den Eindruck, Religion ist wirklich Privatsache. Das ist noch was für irgendwelche besondere Leute, aber der Großteil kümmert sich nicht mehr um diese gottgewollte Ordnung. Er lebt, wie er will, so wie die Welt es ihm gleichsam eintrichtert. Und wer von der gottgewollten Ordnung spricht, das ist ein Altmodischer, das ist ein Hinterwäldler, der kann heute nicht mehr bestehen. Und deshalb kommt immer mehr so diese Aufforderung an die gesamte Kirche, sie muss sich verändern. Und was ist gemeint? Sich der Welt anpassen. Sie muss das, was heute gelebt wird, und zwar gegen die göttliche Ordnung gelebt wird, muss sie anerkennen. Muss sie als normal anerkennen und nicht mehr als Sünde deklarieren. Denn sonst wird die nächste Generation ganz weg sein. Liebe Brüder und Schwestern, das ist sicher mit ein Grund, dass wir alle, ich glaube, ich könnte so sagen, wir alle, uns eigentlich als Fremde erfahren in dieser Welt. Aber wir dürfen nicht keinen Schritt in diese Richtung gehen. Wir dürfen nicht in diese Verweltlichung kommen. Wir dürfen nicht den Geist der Welt in die Kirche hineintragen und dann meinen, wir werden dann wieder, auf Deutsch gesagt, Mitglieder bekommen. Nein. Auch wenn wir nur noch eine kleine Herde sind, kleiner Sauerteig, der Herr hat die Macht, durch wenige das Ganze wieder neu zu durchsäuern. Aber er braucht diese wenigen, die zur Vollkommenheit gelangen, die sich um Heiligkeit bemühen, die sich ganz und gar in die Nachfolge Christi stellen, um irgendwann in seiner Größe und Allmacht durchzubrechen. Und sie brauchen auf jeden Fall nicht allzu lange warten, bis die Menschen, die im Geist der Welt heute leben, an die Wand fahren, bis dieses ganze egoistische Leben plötzlich zerbricht und die Menschen in einer Einsamkeit und Heimatlosigkeit irgendwo enttäuscht stehen bleiben. Und dann ist die Stunde Gottes wieder da. Denn dieses Leben, dieses egoistische Leben, das erfüllt keinen Menschen letztlich und ganz. Und wenn das Endgültige, dieser Blick, diese Hoffnung auf das Kommende nach dem Tod, wenn der vollkommen verschwindet, wie es ja weithin geschieht heute bei uns, nicht, dann wird das Leben sinnlos. Dann wird alles, was mir nicht passt, sinnlos. Wenn sie und dann spüren plötzlich die Menschen ein Leben, das sich nicht mehr lohnt. Und dann ist die Stunde Gottes. Aber dann müssen die da sein, die Christus gefolgt sind, mit aller Konsequenz. Damit er durch sie diese suchenden Menschen auffängt, findet. Ja, dass jetzt Apostel da sind, die ihnen den Weg zur Fülle des Lebens zeigen. Haben wir keine Angst, auch wenn alle davonlaufen würden, ich sag's mal extrem, in Deutschland, dass wir vielleicht in 20 Jahren praktisch mehr Priester haben als Volk Gottes. Ja? Haben Sie keine Angst. Wer diesen Weg ins Nichts läuft, der stößt einen irgendwann in seinem Leben auf die Sinnlosigkeit und ist gezwungen, entweder alles wegzuwerfen oder nach dem Sinn zu fragen. Aber sind dann die Leute da, die Glieder der Kirche, die Apostel, die Getauften, die ihnen durch ihr Leben und ihr Wort und ihre Liebe den Weg zum Licht zeigen? Das ist wichtig, Brüder und Schwestern. Und deshalb lohnt es sich, auch wenn wir meinen, wir sind wirklich die Letzten, die keiner mehr versteht, treu zum Wort Gottes zu stehen, treu zur Kirche, ganz treu, und in diese Nachfolge zu gehen und nicht, was die Welt sagt, mitzumachen. Im Jahre 1957 hat schon Papst Pius XII. In seiner letzten Weihnachtsbotschaft, er ist ja 58 gestorben, noch einmal herausgestellt, nämlich wörtlich, den verpflichtenden Ruf zu einem unablässigen, ernsthaften Handeln in der Fülle des Lebens. Verpflichtenden Ruf zu einem unablässigen, ernsthaften Handeln in der Fülle des Lebens. Er schreibt: Das Eingreifen in die Dinge der Welt zur Erhaltung der göttlichen Ordnung ist ein Recht und eine Pflicht, die zum Wesen der Verantwortung des Christen gehört und die es ihnen gestattet, rechtmäßig auf dieses Ziel hingerichtete und dafür geeignete, private wie öffentliche oder organisierte Aktionen zu unternehmen. Er sagt, das ist eine Pflicht von uns Christen. Nicht? Die Erhaltung der göttlichen Ordnung in der Gesellschaft anzumahnen. Ja, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten. Ja. Und so verlangt die Taufe vom Christen, dass er ein Verkünder Christi ist. Wie das Vatikanum sagt, entweder durch sein Leben, dass die Menschen etwas spüren, der lebt anders, als die Welt heute so lebt. Er redet anders, er lacht nicht zu jedem dreckigen Witz und so weiter. Also diese Taufe verlangt vom Christen, dass er ein Verkünder Christi ist und durch sein Leben Christus sichtbar macht. Vor allem durch seine Liebe. Liebe heißt, dass er ein Auge hat für den anderen neben ihm, denn der mit ihm arbeitet, der mit ihm lebt, der in der gleichen Gemeinde ist, nicht? Dass er diese Liebe, der andere ist mir wichtig, diese Liebe Gottes, einfach lebt. Das Leben Christi sichtbar machen. Und diese Weite des Anrufs Christi hat ihren Ursprung in der wirklichen Teilnahme am Tod und der Auferstehung des Herrn, die durch die Taufe ja gegeben ist. Wir sind ja in der Taufe der Sünde gestorben und in der Erlösungsgnade zu neuem Leben erweckt, zu göttlichem Leben. Wir sind lebenskräftig Christus eingepfropft. Wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind gleichsam mit ihm zusammengeschweißt. Das ist die Wirklichkeit der Taufe. Und er lebt in mir. Und er will sich durch mich den Menschen offenbaren, in meinem Wort, meinem Dienst, meinem Lächeln, meiner Liebe, meiner Zuwendung, wie auch immer sich Liebe ausdrückt, Interesse am anderen. Jeder Getaufte muss sich klar werden, unter welchen Bedingungen er Christus positiv anhangen kann. Unter welchen Bedingungen? Matthäus 16,24 heißt, wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Jesus zeigt uns hier klar, was uns erwartet und wie wir seine Jünger sein können. Das Kreuz führt zur Auferstehung. Kreuz ist praktisch jeder Widerstand, den ich erlebe. Ja, ich muss mich überwinden, dass ich meine Arbeit tue, dass ich die Pflicht erfülle, die mir von Gott aufgetragen ist. Ja. Oder es können auch mal ganz starke Widerwärtigkeiten oder sogar leidvolle Dinge sein. Nicht? Aber es ist das Alltägliche, dieses Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Das ist zuerst einmal gemeint. Aber dieses Kreuz führt zur Auferstehung, denn es führt mich weg von der Ich-Haftigkeit. Von meiner Ich-Bezogenheit. Denn all diese Widerstände gehen ja gegen mein Ich. Und ich komme in eine Freiheit. Und diese Freiheit, das ist das Erleben der Auferstehung. Das neue Leben. Das Leben in Freiheit, inmitten vielleicht von äußerer Unfreiheit. Aber es wird zunächst von uns verlangt, dieses Kreuz nicht nur anzunehmen, sondern es als das eigentliche Arbeitswerkzeug anzuerkennen, mit dem das Reich Jesu auf Erden und im Himmel aufgerichtet wird. Und so können wir von diesem ersten Anruf Jesu sagen, jeder Christ ist zur Ähnlichkeit mit Gott in der Liebe berufen. In 1. Korinther 3,23 heißt es, alles ist euer, ihr aber seid Christi und Christus ist Gottes. Es gibt also keine andere einschränkende Begrenzung als unsere Liebesfähigkeit. Nun, der zweite Anruf, das kann der Anruf zu den evangelischen Räten sein. Also Gehorsam, Armut, freiwillige Armut und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, also Keuschheit auch. Innerhalb des allgemeinen und grundlegenden Anrufes durch die Taufe können nun bestimmte Menschen einen zweiten Anruf hören. Und dieser zweite Anruf hebt das Grundgesetz nicht auf. Nämlich, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und fügt auch keine neuen Forderungen nach größerer Vollkommenheit in der Gottesliebe hinzu, sondern dieser Anruf gibt einen Weg genauer an. Eine wirksamere Armut. Also Armut ist ein Freisein von Anhänglichkeiten. eine radikalere Keuschheit, ein organisierter Gehorsam, könnte man sagen. Alles aber im Blick auf das gleiche Ziel. Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel. Damit alle die Seligpreisungen besser leben können, beruft der Herr einige zu einer einzigartigen und beständigen Suche nach gewissen großen Mitteln, die direkter zu den grundlegenden Gesetz der Vollkommenheit führen. Und das ist der Sinn des Anrufs zur Befolgung der evangelischen Räte. Ja? Zu größeren Mitteln, um direkter zu diesem grundlegenden Gesetz der Vollkommenheit zu kommen. Der Sinn. Das erste Gesetz der göttlichen Liebe erweist sich als notwendig. Es ist ein Gebot. Liebet einander. Die Räte dagegen bilden eine Einladung. Die sind keine Gebote, sondern Räte. Wenn du willst, sagt Jesus zum reichen Jüngling, dann verkauf alles. Aber unter dem gleichen Aspekt von Tod und Auferstehung werden drei Lebensweisen für den Menschen grundlegend, der diesen zweiten Anruf vernommen hat. Nämlich drei Lebensweisen, die absolute Keuschheit des Leibes und des Geistes, die ungeteilt unseren Blick auf den Herrn lenkt. Keuschheit des Leibes und des Geistes. Also des Leibes, es ist Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Und des Geistes, die Keuschheit des Geistes. Das heißt, dass meine Gedanken auf den Herrn, den Bräutigam, ausgerichtet sind. Ja, auf die ewige Hochzeit. Also, das sind die Dinge, die ungeteilt unseren Blick auf den Herrn lenken. Dann das Zweite, jetzt ist die Armut mit allem, was sie an freiwilligem Verzicht voraussetzt. Verzicht nicht nur auf vernünftigen Wohlstand, sondern auch auf die Bequemlichkeiten, Annehmlichkeiten des Daseins. Normalerweise ergibt sich dann diese Armut aus dem Ort, wo ich wohne, aus der Situation, aus dem Apostolat, das ich vollbringe. Und es geht nicht bloß um irdische Dinge, es geht auch um die geistige Armut, dass ich nicht nach Ehre, Anerkennung, Erfolg suche, sondern einfach nur zu dienen. Auch, dass ich auch die geistliche Armut im Gebet, dass ich meine Armut vor Gott aushalte. Nicht? Und das Dritte ist den Gehorsam aus der Überzeugung, dass er der kürzeste Weg zu Gott ist und zur konkreten Ähnlichkeit mit dem Herrn führt, der bis zum Tod am Kreuz gehorsam war. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, das ist der Punkt, der bei uns in Deutschland, in der deutschen Kirche, sehr unterernährt ist. Und dort, wo wir nicht im Gehorsam leben, also auch allgemein, nicht bloß in den evangelischen Räten, werden wir keine Fruchtbarkeit haben. Das ist, glaube ich, mit ein Grund in der deutschen Kirche, dass sie viel einsetzt und wenig erntet. Durch diese dreifache Entäußerung dieser Berufung, dieses Rufes, weiht der Mensch ein ganzes Sein Gott. Und damit hat er wirklich alles gegeben. Mag sein, dass andere Menschen vielleicht viel schmerzlicheres Elend erleben und einen heldenhaften Gehorsam, und zwar einfach aus den Ereignissen geforderten Gehorsam, leben müssen. So hat der, der den Anruf vernommen hat, im Voraus freiwillig Gott allein erwählt. Wenn Sie, ich kann mal unter einem Druck, unter einem Zwang kommen, wo ich das machen, wo ich gehorsam sein muss, um zu überleben oder einfach in Armut hineingestoßen werde. Aber es geht hier um ein freiwilliges, von vornherein, egal was kommt, Gott allein zu erwählen. Es ist das Wort Jesu, komm und folge mir nach. Mit der Antwort der Apostel, sofort verließen sie ihr Boot und ihren Vater und folgten ihm. Oder Matthäus 19,11, Nicht alle fassen dieses Wort, vielmehr nur jene, denen es gegeben ist, sagt Jesus. Gerade auch was die Ehelosigkeit um Christi willen angeht. Und so wird der, an den der zweite Ruf gerichtet worden ist, auf gewisse große Aufgaben verzichten, die ihm seine Taufe vor Augen gestellt hat. Das direkte Wirken in der Welt oder das wachset und mehret euch, vielleicht im Sinn der Ehe, er tut es, um näher beim Herrn zu sein, und dadurch wird er in der Welt zum Zeugen des Unsichtbaren. Und Sie spüren das, glaube ich, jeder, wenn das war, wie wichtig in unserer ganzen apostolischen Tätigkeit Menschen sind, die ganz für Gott leben, im Sinn der Ehelosigkeit um Christi willen, wo Christus ein und alles ist. Und deshalb ist das Leben eines Christen, der äußerlich so lebt, aber innerlich dem nicht entspricht, ein furchtbarer Widerspruch und ein großes Hindernis in der Verkündigung der Botschaft Jesu. Überhaupt. Also der in diesen Räten lebende, bewusst lebende Christ, der diesen Anruf hat, er macht sich frei von allem, was zeitlich und weltlich ist. Er ist zwar in der Welt, in der Zeit, aber er macht sich nicht von ihr abhängig. Aber nicht aus Geringschätzung, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil. Er schätzt das alles, aber er stellt es zurück um des noch größeren Willen. Um dem Zeitlichen und dem Weltlichen den wahren Sinn zu geben. Aber es gibt noch Größeres, nämlich Gott selbst. Er erinnert durch sein Leben alle Menschen daran, dass die Gestalt dieser Welt vergeht, in 1. Korinther 7, 31. Und lässt sie so die Wiederkehr des Bräutigams mit größerer Bereitschaft erwarten, wie es in Matthäus 24, 42 heißt. So seid denn wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Denn der ehelose Christ ist ja der, der sich ganz frei macht von allem, um immer auf dem Sprung zu sein, wenn Christus, der Bräutigam, kommt. Dass die anderen, die Menschen um uns herum erfahren, der wartet auf etwas, was wir vielleicht gar nicht verstehen. Er wartet, er lebt in dieser Erwartung des kommenden Bräutigams. Denn er stellt die Brautkirche dar. Und da spüren Sie, wie wichtig das ist, damit unsere Botschaft, Gott allein genügt, überzeugend ist, die wir verkünden. Letzten Endes wird das, was in der Ehe oder durch die Liebe von Mann und Frau ausgedrückt wird, nämlich die innige Hingabe, durch das Gelübde der vollkommenen Keuschheit direkt angestrebt und sogar bereits erreicht. Die Antwort auf den zweiten Anruf also bringt die Freude des Ungeteilten mit sich. Dieser Christ in den Räten erlebt ungeteilt für Christus, wenn er es lebt. Der nur mehr gleichsam die Interessen seines Herrn sucht. Und jeder von uns, der in dieser Weise lebt, muss sich das wirklich tagtäglich überlegen. Sich klar werden, suche ich wirklich heute die Interessen meines Herrn? Oder was suche ich heute? Bei allem, was ich tue, unternehme. Also ihre Frucht ist die enge Freundschaft, die durch nichts abgelenkt wird. Diese drei Seinsweisen, Gehorsam, Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, Keuschheit, Armut, zeigen uns, Gott allein genügt. Und zwar nicht bloß mit Worten, sondern mit einem Leben. Da lebt einer von Gott allein. Und so ist verständlich, dass ein solches Leben vom Apostel gewählt werden kann, um ganz vorbehaltlos für das Reich geweiht zu sein. Dann noch der dritte Ruf, den ein Getaufter erreichen kann, der Ruf zum Priestertum. Noch im Rahmen des ersten Anrufs der Taufe, zur Taufe, ruft Jesus bestimmte Menschen zu einem besonderen Dienst. Tut das zu meinem Andenken. Und dieser Anruf ist klar. Er ist eine Einladung, den eucharistischen Leib des Herrn zu konsekrieren, ja, zu seinem mystischen Leib zu versammeln, indem sie ihn durch die Sakramente und durch den Dienst des Wortes würdig vorbereiten. Sie bauen durch die Sakramente den Leib Christi auf, durch die Taufe, nähren durch die Eucharistie, reinigen durch das Bußsakrament. Ja. In 1 Korinther 4,1 heißt es, so betrachte man uns denn als Diener Christi und Ausspender der Geheimnisse Gottes. Und diesen Text wendet die Kirche auf die Priester an, was Paulus hier schreibt. Und die Größe des Priestertums, die außergewöhnliche Macht des Priesters, der ja Christus auf dem Altar gegenwärtig setzt und im Namen Christi selbst ihn als Opfer darbringt, dient der Bildung der christlichen Gemeinde, also der Bildung des mystischen Leibes Christi, der Kirche. Das Priestertum ist ein Amt, ein Dienst am ganzen Leib. Und in der Priesterweihe wird vom Priester verlangt, dass er noch mehr, noch bewusster nach dem Ersten strebt, nach dem Fundament von allem, nach der Vollkommenheit. Dass er noch mehr, noch bewusster nach Heiligkeit strebt, um das auch nachzuahmen, was er vollzieht in der Eucharistie. Und hat er doch keine besondere Form der heiligmachenden Gnade, also, sondern er lebt aus diesem ersten Anruf zur Taufe. Er hat dieselben Chancen und Möglichkeiten, heilig zu werden wie alle Getauften. Das heißt, es ist ein Amt, ein Dienst an den anderen, am Leib Christi. Das bedeutet nicht, dass die anderen, die nicht zu diesem Priestertum berufen sind, wie zum Beispiel die Frauen oder die meisten anderen Männer, dass sie eine geringere Chance zur Heiligkeit hätten. Diese Chance haben alle in gleicher Weise. Und da dieses Priestertum eben im Blick auf den Leib Christi eine Macht überträgt, kann kein Mensch gleichsam ein Recht dafür in Anspruch nehmen, wie es immer wieder passiert. Wir haben auch ein Recht auf das Priestertum, Sie kennen das ja. Es ist eine unermessliche Ehre, die sich keiner anmaßen darf, weil man für den Dienst an der Gemeinde gesandt wird und zu der keiner sich selbst aufruft, sondern nur der, der von Gott berufen wird wie Aaron, Hebräer 5,4. Und dieser Anruf, der ja ein Verlangen ist, Gott zu dienen, setzt auch eine umso größere Hingabe im Dienst der Gemeinde voraus. Umso größere Hingabe. Paulus mahnt ja den Timotheus in 1 Timotheus 5,22, niemand vorschnell die Hände aufzulegen. Gemeint ist, ihn zum Priester zu weihen. Es ist also eine Voraussetzung gefordert von Paulus. Nun, wie groß auch die Aufgabe des Priesters sein mag, die Heiligkeit des Priesters, so wie eines jeden Christen, kommt für ihn immer aus der täglichen Treue, und zwar Treue zu dem ersten und wichtigsten Anruf, nämlich Gott ähnlich zu werden, wie es Papst Pius XI. Ausgedrückt hat, wenn er sagt, der größte Tag im Leben eines Papstes ist der Tag seiner Taufe. Nun, zusammenfassend, Anruf durch die Taufe, Anruf zum Leben nach den evangelischen Räten, Anruf zum Priestertum, diese drei Wirklichkeiten können auf verschiedene Weise lebendig werden. Der Anruf zu den evangelischen Räten kann ohne Priestertum gelebt werden und auch umgekehrt. Das Leben der evangelischen Räte, das ja anfangs gleichsam außerhalb der Welt in der Wüste geführt wurde, bei den Wüstenvätern, kann jetzt mitten in der Welt geführt werden. Das ist die große Neuerung vom Papst Pius XII. Schon. Früher war es nur im Kloster normal. Aber heute haben wir die verschiedenen ehelosen Menschen mitten in der Welt. Die apostolische Haltung ist nicht das Monopol eines Menschen. Die apostolische Haltung, sie ist immer unmittelbar in jedem der drei Anrufe mitgegeben. Sie ist Sache jedes Getauften, die apostolische Tätigkeit, jedes Gottgeweihten und jedes Priesters. Und so entdecken sie miteinander ihre Verschiedenheit und ihre Ergänzung, beides. Verschiedenheit und Ergänzung, wie es Paulus im Epheserbrief 4, 5 bis 6 sagt. Einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen wirkt. Eines der wirksamsten Mittel, um die Menschen zu Gott hinzuführen, ist das Bestehen christlicher Gemeinden, in denen Familiengemeinschaften, gottgeweihte Apostel und Priester in Einheit und Freundschaft beten und arbeiten, jeder entsprechend seinem Stand, der eigenen Gnade und Gabe und so sich gegenseitig ergänzen und Kirche bilden und nicht Konkurrenz machen. Wir sollen ergänzen mit unseren Gaben und Ämtern, einander, jeder braucht den anderen. Keiner ersetzt den anderen. Das muss eine Grundhaltung werden, wenn wir wirklich apostolisch fruchtbar werden wollen heute. Und davon spricht der heilige Paulus, wenn er die Ämter in ihrer Verschiedenheit aufzählt. Jeder sollte schauen, was Gott ihm für eine Gabe gegeben hat. Und wenn er meint, seine Gabe sei klein gegenüber einer anderen, die ein anderer hat, da braucht er nicht neidisch und eifersüchtig werden, sondern er muss seine Gabe leben. Die kann der andere, der eine größere hat, gar nicht leben. Denn die fehlt dann. Alles ist notwendig. Alles wird gebraucht. Jeder Einzelne. Aber jeder sollte auch mit das pflegen, was Gott ihm gegeben hat, und sich daran freuen und zufrieden sein und nicht sich dauernd vergleichen mit anderen. Die Verkündigung des Evangeliums kommt von Gott für jeden und es ist der erste und grundlegende Beweis für unseren Glauben, dass wir in der Einheit und in der Gemeinschaft mit der Kirche wirken. In der Einheit und in der Gemeinschaft mit der Kirche wirken. Wenn wir diese Wahrheit vergessen und nicht in der Gemeinschaft mit der Kirche, sondern meinen, wir machen das außerhalb der Kirche, und in ihrem Auftrag wirken, dann werden wir zu Geldfälschern. Das heißt, wir setzen ein Evangelium in Umlauf, das einem ungedeckten Scheck gleicht. Es kann nur all diese Gaben, all diese Anrufe gelebt werden, fruchtbar gelebt werden, in der Einheit der Kirche, in der Gemeinschaft der Kirche, miteinander, einander ergänzend. Liebe Brüder und Schwestern, lassen Sie sich anstecken. Schauen Sie auf Ihre Berufung, schauen Sie auf Ihre Gabe und überlegen Sie, wie Sie sie einbringen können, nach der Kraft, die Gott gibt, nach der Möglichkeit, die Gott gibt. Und das Ziel ist klar, die Heiligkeit, das heißt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Lassen wir den Herrn an uns arbeiten, oft durch Umstände, Situationen, auch mit Menschen, die uns nicht leicht fallen. Es kann alles möglich sein. Ich danke Ihnen nicht bloß fürs Zuhören, ich danke Ihnen im Voraus, dass Sie es versuchen zu verwirklichen.
Pater Burb, wir danken Ihnen ganz herzlich für die Lehre und die Hoffnung, die Sie uns in der Reihe Duc in Altum geschenkt haben. Darf ich Sie zum Abschluss dieses Vortrags um Ihren priesterlichen Segen bitten?
So segne euch und erneuere in euch eure persönliche Gabe und Berufung, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wenn Sie, liebe Hörer, diesen Vortrag bzw. die ganze Reihe noch einmal hören oder verschenken möchten, dann können Sie am einfachsten auf unsere Homepage gehen unter www.horre.org. Dort können Sie herunterladen. Wenn Sie kein Internet haben, dann gibt es auch einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Seid allezeit bereit, die Hoffnung, die in euch ist, zu verkünden. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.